Geschichte und so weiter und so fort, sondern einfach, so wie der Untertitel heißt, eine Reflexion über die Reise Christi. Wir haben letzte Woche ja schon die zwei Begebenheiten in Markus-Evangelium angeschaut. Zwei Wunder, die in keinem anderen Evangelium zu lesen ist, außer nur in Markus-Evangelium. Weil das Ziel dieser Miniserie ist, dass wir, wie letzte Woche schon gesagt, sehen, wie Jesus wirklich ist und hören, wie Jesus wirklich ist. Und so ist auch heute, wenn wir über den triumphalen Einzug in Jerusalem, weil der Grund, warum diese Feier so wichtig ist in der Bibel, weil in jedem Evangelium ist dieses Ereignis zu lesen ist. So, wir haben ja schon gelernt in früheren Predigten, wenn Gott zweimal Dinge sagt, deswegen, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, da muss man schon die Ohren zuspitzen. Und dann in der Bibel, er ist der dreifache Heilig Gott, heilig, 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 dann ist er wirklich wichtig und auch seine Heiligkeit einfach von Bedeutung ist. Und jetzt dieses Ereignis in jedem Evangelium zu lesen ist, also dann müssen wir wirklich, weil das ist die Erfüllung von dem, was er schon als Baby in Bethlehem seine Bestimmung erfüllen sollte. Und deswegen wollen wir diese große Bedeutung, die beigemessen ist, auch anschauen. Markus, Kapitel 11, Vers 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hin nähern, sendet er zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Und sogleich, wenn ihr dort hineinkommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr dies? So sagt, der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher. Und sie gingen hin und fanden einen Fohlen angebunden an der Tür draußen auf dem Weg und sie binden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen, was tut ihr, dass ihr das Fohlen losbindet? Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte, und sie ließen sie gewähren. Und sie bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm ihre Kleider auf und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abschnitten. Und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David, Hosanna in der Höhe. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus. So, mit Beginn der Kapitel 11 in Markus Evangelium beginnt praktisch sozusagen die letzte Drittel des Markus Evangelium. Und interessanterweise an dieser Unterteilung des Textes ist, dieser letzte Drittel ist die sozusagen die letzte Woche des Lebens Jesu. Ja, letzte Drittel und dann wird komprimiert noch. Typisch Markus Evangelium ist immer alles komprimiert. Letzte Drittel und dann das ist nur die letzten 7 Tage des Lebens Jesu. Und in ähnlicher Weise ist auch Johannes Evangelium, die Hälfte des Johannes Evangelium ist die letzten 7 Tage von dem, was er erlebt hat. Ihr merkt aber, wie die Evangelisten aber viel Energie hineingelegt hat, um dieses Ereignis, der Einzug in Jerusalem und dann die Kreuzigung, Auferstehung und dann auch seine Himmelfahrt. Das ist einfach auch das Evangelium. Die wichtigsten Dinge, die er vollbracht hat für uns. So, schauen wir den Text nochmal an, Vers 1. Und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hin nähern, sendet er zwei seiner Jünger. Ein technischer Punkt für diejenigen, die interessiert. Bethphage bedeutet eigentlich Haus der unreifen Feige. Was auch immer. Und Bethanien, das ist ja zwei Wörter, Beit, zu diejenigen, also Till, was bedeutet Beit? Haus, genau. Und Ani bedeutet arm, Haus der Armen, Beit Anien. Das ist aber der sogenannte Suburb, ja, der heruntergekommene Vorort von Jerusalem. Aber voll Gemeinschaft und Leben, weil da übernachtet Jesus bei Maria und Martha und Lazarus. Und da wohnen die. Und das ist genau gegenüber von Jerusalem auf dem Berg hier und dann gehen den Kidron-Tal runter und dann über den Osttor, so lesen wir in der Bibel, wie diese Prozession dann geht. So, sie kamen an diesen Ölberg und Jesus sagte, hey Jungs, geht vielleicht hier nach Bethphage und da ist Fohlen, bindet sie los und bringt uns hierher. Und das ist schon eine interessante Sache, weil es klingt seltsam. Stimmt's? Als ob Jesus hier seinen Jungs mal gesagt hat, klaut mal diesen Esel für mich. Natürlich nicht. Das ist ja, ich sag, wenn wir den Kontext verstehen und auch sein Wesen verstehen, weil alles, was er tut, ständig, ist immer die Erfüllung von Prophetie und Prophezeiung im Alten Testament. Das heißt, alles, was Jesus tat, und wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, dass das ja genau an diesem Tag die Erfüllung von Daniel Prophezeiung, ich habe ja schon diese ganze Berechnung von diesem Sir, der früher von Scotland Yard war, gesagt, dass genau die Erfüllung dieser Prophezeiung, dass der Messias als König kommen wird und dann dieser Messias wird umgebracht und so weiter. Das liegt aber in Daniel. Und hier ist genau die Prophezeiung, dass er der kommende Messias ist, der auf dem Esel reitet, weil das tief verwurzelt in den Gedanken und im Leben von jedem Juden, der auf diese Erwartung, dass der Messias kommen wird. Das lesen wir in Zacharia Kapitel 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig. Und das ist ja interessant, dass die griechische Wort anders ist als im Hebräischen. Die Septuaginta wird dann immer als demütig bezeichnet, aber auf Hebräisch ist das Wort auch wieder Ani, mit Anien, Ani, Ageni, Arm. Irgendwie, schon das Leben von Jesus ist ja immer gekennzeichnet von Armut, in Anführungszeichen Armut. Aber er ist ja nicht arm. Aber nur diese Wort und auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen, der Eselin. So, das war die Prophezeiung. Und interessant, dass der König in andere Welten reiten immer auf den riesigen Rössern. Nur der König der Juden ist anders. Der reitet auf einem Esel. Und ihr wisst ja, wenn der König auf einem Esel reitet, der kommt mit einem was? Mit einem Friedenbotschaft, einem Friedensangebot. Wenn der König aber dann auf einem Ross reitet, das ist, wenn er was? Wenn er Krieg führt. Deswegen, Offenbarung Kapitel 19, der König der Könige reitet auf dem weißen Ross. Jesus kommt wieder. Aber dann bringt er nicht mehr Frieden, in dem Sinne, dann führt er Krieg. In Offenbarung Kapitel 19. Aber jetzt kommt er, bringt ein Friedensangebot. Komme in Frieden. So diese Prophezeiung. Aber diese Prophezeiung liegt noch weiter hinten. Weil viele denken, das ist Zacharia 9. Aber im Gedanken der Juden liegt schon im 1. Mose. Liegt so weit zurück, diese Prophezeiung. Lesen wir, als Jakob am Sterbebett den Segen, der patriarchalischen Segen aussprechen sollte. Ihr wisst ja, dass Ruben der Erstgeborene ist, aber wegen seiner Sünde wurde es aberkannt, stimmt's? Und dann kommt der zweite, Simeon und Levi. Diese heiße Jungs, die alle hier niedergemetzelt haben und David war total, David, Jakob war total schon in Angst und Bange wegen dieser zwei Jungs. Deswegen kam dann der Segen dann auf dem vierten, nämlich wen? Juda, richtig, Juda. Juda, und hier kommt, Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Vers 9. Juda ist ein junger Löwe. Deswegen, von diesem Tag an, der kommende Messias wird genannt, der Löwe und Stamm Juda. Das ist die Bezeichnung von Jesus. Der Löwe von Stamm Juda. Genau. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter, und hier schon das Zeichen des Königtums von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Jesus gehört das Gehorsam der Völker. Amen. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelreben, das Junge seiner Esel. Und jetzt kommt er, wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Was für eine Prophezeiung. Sein Gewand einfach wird in Blut getränkt. Und es ist so, also als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, boah. Das ist schon im 1. Mose, Kapitel 49, zigtausende von Jahren, bevor Jesus mal geboren wurde. Jakob mit Prophetie schon Segen ausgesprochen hat über Jesus und auch über das, was kommen wird, der kommende Messias. Ja, diese tiefe Verwurzelung in dem Bewusstsein der Juden schon im Alten Testament ist unglaublich. So, die Jungs haben dann diese Fohlen dann losgebunden und wollte nochmal sagen, in der antiken Welt, auch in Israel, das Konzept von Enteignung ist schon ein bisschen begrenzt als hier bei uns im Land. Aber das Vorrecht des Königs ist dann, irgendwann, wenn er braucht, ein Lasttier zu beschlagnahmen, wenn das gebraucht wird. Und Jesus macht von diesem Recht Gebrauch an diesem Tag, indem er sagte, bindet diese Fohlen los und bring es hierher. Ich habe mal sagen lassen, dass ähnlich wie beim Pferd, ist normalerweise ein Esel muss auch gebrochen werden, damit er vom Nutzen ist. Stimmt's? So irgendwo? Weil Pferd muss ja, du kannst ja nicht auf dem wilden Pferd reiten, deswegen muss er in Anführungszeichen so gebrochen werden innerlich, sodass man dann geritten werden darf oder geritten werden kann. Aber es gibt ein Prinzip auch auf dem Ross und auf dem Esel des Königs darf nur der König reiten. Deswegen hat Jesus gesagt, auf dem ist noch keinem gesessen. Das darf nur der König. Er erfüllt alles an diesem Tag, das, was Gott geplant hat. Und interessanterweise auch dieses Wort, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, wenn jemand fragt, warum, sagt, der Herr braucht es. Das ist dieser Satz, was vielerlei Bedeutung hat. Der Herr braucht das, der Meister braucht das, aber kann auch eine höhere Bedeutung, nämlich die oberste Herrscher, der Kyrios, der Souveräne braucht es. So, in den Ohren von den Jüngern und sicherlich auch das, was Jesus meinte und als das gesagt wurde, ich glaube nicht, dass es nur der Meister braucht es, sondern der König braucht es. Und deswegen haben die Jungs gesagt, bitte, ihr könnt es haben. Ja? Und dann gingen sie los und dann sind sie Oberkleider aus und legte das auf dem Esel, als ob das wirklich der Sattel ist. Ihr wisst ja, das ist ja schon eine komische oder ulkige Angelegenheit, wenn ihr auch mal vielleicht in Israel anschaut. Weil der Esel ist anders als der Maultier hier bei uns. Maultier hier bei uns ist ja ziemlich groß. manchmal sogar größer als Pferd. Aber der Esel in Israel ist ein sehr kleines Tier. Ja, das ist schon fast eine Zumutung, wenn so ein erwachsener Mann wie du und ich dann da drauf liegt, dann ob das überhaupt noch trägt. Und dann, weil er so klein ist, der muss ja, sieht ja komisch aus, weil er muss seine Beine so hochziehen, weil sonst schleift er über die ganzen Pflastersteine. Aber so ist dann, wie gesagt, dass der König der Könige in seiner Demut, in seiner Armut auf diesem Esel reitet und die Oberbekleidung der Menschen, und dann nehmen sie Palmen und warfen das einfach wie einen roten Teppich. Nie jetzt, vor kurzem war ja Oscar-Verleihung, deswegen dann war ja roter Teppich überall nach 2 Jahren. Und jetzt ist genau diese geläufige Tradition, wie bei uns auch, wenn einer Würdenträger kommt, dann wird roten Teppich ausgebreitet, und so ist auch hier. Und das ist auch diese Tradition, die im Alten Testament auch bekannt ist. Diese Oberbekleidung auf dem Boden liegen. Das lesen wir als Jehu, 2. Könige, Kapitel 9, Vers 13. Dann nahmen sie schnell jeder sein Gewand und legten es unter ihn oder ihm zu Füße auf die nackten Stufen, und sie stießen ins Horn und riefen: Jehu ist König. Aber diese Begebenheiten, König Ahab, und dann als der Prophetenjünger dann Jehu als König gesalbt hat, alle plötzlich legten dann. So, das ist in allem, was sie tun, ist in viel Tradition und Gewohnheit, dass das nichts Neues ist. Und so ist auch hier, taten sie ihre Bekleidung, und dann zog Jesus in die Stadt hinein. Auf dem Ölberg, also das Wort Berg ist ja natürlich hier übertrieben. Ne? So am Anfang dachte ich, also ich war noch nie in Israel, also das ist das Wort Ölberg, dachte ich auch so wie Zermatt oder so, oder K2 oder richtig mächtig, voller Schnee und so, und dann nur kleine Hügel. Und das soll Berg sein? Ja, da lachen die Schweizer und lachen in Indien und Pakistan, was auch immer, das ist doch kein Berg. Ja, und so ist das. Und interessant, dass diese Hügel oder Hügelchen, wie gesagt, liegt gegenüber von Jerusalem, ist nur 300 Fuß oder etwa 100 Meter Höhenunterschied zu Jerusalem. Dann, wie gesagt, geht von nach unten Kidron-Tal, und dann kommt sie dann über die Ostseite in die Stadt hinein, diese Prozession. Und das ist auch eine sehr wichtige, interessante Stelle, weil es gibt eine Prophezeiung im Buch Hesekiel. In Prophezeiung von Hesekiel, Kapitel 19, 11. Hesekiel sah, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verließ, wegen der Sünde des Volkes Israel. Das war dann im Jahr 586, als Babylon die Zerstörung Jerusalems und dann die Leute dann deportiert, sah Hesekiel dieses Bild, wie die Herrlichkeit Gottes die Stadt verließ, und geht genau 300 Fuß höher auf der anderen Seite. Dann für mich gesagt, warum? Und jetzt macht alles Sinn, weil hier ist Jesus auf dem Berg, auf dem Ölberg, und geht runter und will in die Stadt hinein. Seht ihr? Ist irgendwas eine Verbindung? Das ist die Erfüllung von Hesekiel. Jetzt geht wieder zurück. Dann lesen wir, wie gesagt, dass die Menschen dann Hosanna singen, Hosianna, Herr, rette uns, heißt das, rette uns jetzt. Gesegnet sei der da kommt im Namen des Herrn. Baruch haba b'shem Adonai. So wie gesagt, dass diese technische Sachen, dass das wie alles so komprimiert ist. Dass Markus beschreibt das nur so kurz, knapp, eine Woche, aber Johannes beschreibt, dass das alles geschieht in 4 Monaten während seiner Aufenthalt in Jerusalem. Aber die Version von Markus, deswegen habe ich gesagt, ich versuche Markus, weil Markus einfach hat einen sehr merkwürdigen Ansatz in seinem Schreiben, weil in Vers 11 lesen wir vorhin, vielleicht geht es schneller, wenn der, kannst du nochmal kurz Markus Kapitel 11, Vers 11, nochmal ganz, ich glaube der erste oder der dritte Folie. Ja, danke. Und hier sagt dann sofort, und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel, und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den 12 nach Bethanien hinaus. Hä, wie jetzt? So, das ist total antiklimaktisch, ja, zu enttäuschen. So, große Prozession, und dann, er ging nach Jerusalem rein, in den Tempel, und dann rumgeschaut, wie ein Touri, geht er wieder raus. Weil es so spät war, er muss zumachen. So ungefähr. Ja? Oder? Vom Lesen her gesagt, Markus, was sagst du da? Gesagt, weil in einem anderen Evangelium wird noch ein bisschen beschrieben und so, aber Markus einfach pup, pup, pup und weg. Aber hier ist genau, was wir unbedingt verstehen müssen, weil diese Details, die wir unbedingt wissen müssen, weil genau, Markus beschreibt hier kurze Details, die wir sehr oft beim Lesen verpasst haben, ja. Weil alle dachten, Jesus will nur nach Jerusalem rein. Das ist ja, was wir immer gehört haben. Das war ja, letzte Woche ja dieser Wendepunkt, nachdem er gesagt hat, nachdem Petrus bekannt hat, gesagt, dass er der Christus ist, dann redete Jesus von dem Zeitpunkt an, dass der Sohn Gottes nach Jerusalem geht, um gekreuzigt zu werden, um zu sterben und dann am dritten Tag auferstanden. Aber das ist eigentlich nicht das erste Ziel. Jerusalem war nur das zweite Ziel. Das ist nie das erste Ziel. Wisst ihr, was sein erstes Ziel war? Der Tempel. Er will in sein Haus wieder rein. Ja, so wie wir in Hesekiel gelesen haben, dass die Helligkeit Gottes verließ den Tempel. Jetzt mit Jesus kommt die Helligkeit Gottes in den Tempel zurück. Das war sein Ziel. Deswegen lest ihr ja auch dann, als er in den Tempel rein, in anderen Evangelien, dass er so stocksauer war, dass er was? Die Tische, der Geldwechsler umgeworfen haben. Ihr macht mein Haus zu was? Zu Räuberhöhle. Das war seine Passion. Das ist das Haus meines Vaters. Ich kenne ja schon, wo er 12 Jahre alt war. Denkt ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters wohnen sollte? Ich hoffe, ihr könnt jetzt langsam sehen, dass all in seinem Leben war alles nur Erfüllung. Das ist, was, wofür er geboren ist. Das ist das Ziel. Deswegen hier einfach nochmal ein schönes Bild. Und dann lesen wir hier, sehen wir einfach ne? Dieser Tempel. Merk, dieser Port, dieser, dort wo bedacht ist, das ist, wo Jesus meistens gelehrt hat. Und dann kommt dieser erste große Platz, das ist, wo Platz der Nationen ist, wo nur nicht Juden stehen darf. Und das war's dann. Die vordere, erste Teil, das ist Platz für Juden und die hintere Teil ist dann nur für Priester. Das heißt, für die Nationen darf nur an diesem linken Platz. Aber Jesaja wurde gesagt, dass mein Haus soll was? Zu Bethaus, zu Freude aller Nationen, das ist gemeint hier. Aber dort findet dann diese ganze Geldwechsel, anstatt ein Gebetshaus, wo volle Freude ist, ist nur Basar. Er kam in sein Haus und dann sah diese Chaos sozusagen, wo die Bestimmung, dass das Tempel, das Haus des Vaters wirklich ein Freudenhaus ist für die Völker, wurde missbraucht. Aber das ist eigentlich nur eine Anspielung von dem, was eigentlich er ist die Erfüllung all dessen, was schon von Anfang an, was Mose gesehen hat, die Stiftshütte, Tempel, das ist nur Bezeichnung, dass er die Herrlichkeit Gottes ist, stimmt's? Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Ihr lest ja natürlich im Jonas-Evangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann lesen wir weiter, wir seien seiner Herrlichkeit und er wohnte unter uns. Stimmt's? Das Wort wohnte ist bei uns jetzt natürlich, auf Englisch gibt es he tabernacled among us. Das ist die richtige Wort. Auf Deutsch, er tabernakelt unter uns. Er zeltet unter uns. Das ist, er ist der Tempel. Er ist die Stiftshütte. Er ist die Herrlichkeit Gottes unter uns. Das ist das Wort. Deswegen sagte er ja, brich diesen Tempel ab und nach 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Er redet ja nicht von dem Tempel, sondern von seinem Tempel. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist. Er kommt. Und deswegen nochmal zurück von diesem Hesekiel. Im Jahr 586 sah Hesekiel, die Herrlichkeit Gottes verließ den Tempel, geht 300 Fuß weiter. Und dann jetzt ist die Erfüllung. Die Herrlichkeit Gottes kehrt zurück. Im Leib, im Körper von Jesus. Er persönlich kommt zurück. Er ist die Herrlichkeit des Vaters. Kommt zurück in sein Haus. Er möchte auch hineinkommen in dein Leben voller Herrlichkeit. Der König will kommen. Das ist, wofür er geboren ist. Das ist, wofür er stirbt. Wofür er auferstanden ist. Ich hoffe, dass ich kann das sehen. Das ist, wie gesagt, nicht viel Punkte, sondern einfach nochmal, ich versuche, dass wir sehen, dass Jesus alles, was er tat, die Schritte, alles ist vorbereitet vom Vater, dass er erfüllt, sodass das Wort vollbracht ist, erfüllt ist in ihm. Und so ist auch in deinem Leben. Er will in dein Leben hineinkommen mit Herrlichkeit. Bring Herrlichkeit des Vaters zurück in deinem Leben. Er wohnt. Er will Wohnung, ja, das ist, er will Wohnung in dir einnehmen. Und mit ihm bringt er Gottes Herrlichkeit in dein Leben hinein. Heilung der Beziehung zwischen dir und Gott. All diese Dinge, dass du erlöst bist. Das ist der Sinn, warum der König kommt. Das ist ja interessant, dass er kommt ja durch dieses Osttor. Osttor ist das Tor, wo nun der Messias dann auch kommt. Deswegen interessanterweise, dass im 16. Jahrhundert ist dieses Osttor so zementiert durch die Geschichte, dass die Osmanen möchten nicht, dass der Messias da reinkommt. Schon lange vorbei. Der König ist schon eingezogen. Nur einfach, das sind viele Geschichten gesagt, dass hey, Jesus ist die Erfüllung. Ihr merkt schon vom 1. Mose an, alles ist erfüllt, auch an diesem Tag. Das war die Erfüllung auch von Daniel. Genau an diesem Tag. Und Gott kann auch die Verheißung in deinem Leben erfüllen. Das ist für Gott ein Klacks. Alle Verheißungen, die er zu dir gesprochen hat. Aber vor all diese Verheißungen sollte der König zuerst in deinem Leben einziehen. Und bring Herrlichkeit des Vaters in dein Leben. So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? hoffe, du kannst sehen die Herrlichkeit Gottes, die damals in diese Stadt einzieht. Tief im Bewusstsein von Jesus, er wusste, das ist seine Bestimmung. Was vor tausenden von Jahren über ihn gesprochen wurde, er erfüllt an diesem Tag zig Prophezeiungen. Von 1. Mose, von Daniel, von Hesekiel, von Zacharia. So kann Gott auch in deinem Leben all die Worte, die er zu dir gesprochen hat, auch erfüllen. Wenn du bereit bist, ihn aufzunehmen als König, als der Herrscher, der Bestimmer in deinem Leben. Gibt es Menschen hier, die Jesus Christus noch nicht kennen, die sagen, ich möchte diesen Jesus, der die ganze Prophezeiung an diesem Tag so erfüllt ist. Ich möchte dich, Jesus Christus, vorstellen, dass du ihn kennenlernst, wie er ist, als König, als Erlöser, als der mächtige Gott, aber er ist auch als dein Freund. So, Vater, bitte ich, Vater, für Menschen hier, für alle Gäste, für uns alle, Vater, dass wie Jesus damals als König eingezogen ist in diese Stadt. Bring Herrlichkeit wieder zurück in dein Haus. Und so bete ich, Vater, dass Jesus jetzt kommt und bring deine Herrlichkeit in unser Leben hinein. Dass Jesus Wohnung einnimmt in uns. Und so bete ich, Vater, dass du die Augen öffnest, so wie dass wir ihn sehen, wie er ist. Als König, als der Erlöser. Danke, Herr, für deine Liebe und Fürsorge für dein Volk und auch für uns. Wir preisen dich für deine Gnade, Herr. Jesus' name.